Liebe Gemeinde, liebe Absolventen vom biblischen Unterricht, 2 Jahre lang waren wir unterwegs, 2 Jahre biblischer Unterricht, jeden Sonntag oder fast jeden Sonntag. Und wir haben die Bibel durchwandert von Anfang bis Ende. Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, wir haben vieles gelernt, vieles, was den Teilnehmern schon vorher mal klar war, vielleicht schon mal gehört haben, haben wir vertieft, Neues gelernt. Wir haben die Gemeinschaft genossen. Wir haben Gottes Handeln gestern und heute erfahren und geschaut. Und heute sind wir am Ziel. Ihr seid angekommen, liebe Absolventen des biblischen Unterrichtes. Das war das Ziel, wo wir hingesteuert haben. Und das ist ein Tag der Freude für euch, für Freunde und Verwandten und für die Gemeinde. Es ist ein Tag, der auch für die Gemeinde besonders ist, denn damit werdet ihr gewissermaßen aufgenommen in die Gemeinschaft. Ich kann einen lieben Gruß von der Gemeindeleitung weitergeben. Ihr seid damit auch eingeladen, beim Abendmahl teilzunehmen. Für euch bedeutet das gewissermaßen eine geistliche Mündigkeit. Ihr seid am Ziel angekommen. Heute ist ein Freudentag. Und wir als Gemeinde und wir als Gäste feiern das mit. Ich möchte diese Zeit des biblischen Unterrichts, diese 2 Jahre vergleichen mit einer Wanderung. Eine Wanderung ist besonders dann spannend, wenn man irgendwie ein Ziel hat. Und wenn das Ziel ein Aussichtspunkt ist, dann freut man sich besonders dahin. Dann kann man wandern, das ist sowieso eine tolle Zeit, wenn man das zusammen macht. Irgendwie ist das was Besonderes. Wenn man gemeinsam geht, dann tauscht man sich aus. Das ist viel entspannter, sich mal einfach zu unterhalten oder auch mal nicht. Und man kommt an und man ist froh. Man schaut zurück, das war eine tolle Zeit, das haben wir gerne gemacht, wir haben das genossen. Man setzt sich hin, man macht Pause, vielleicht genießt man das Mitgebrachte. Ein Aussichtspunkt ist eine tolle Sache. Und was auch toll ist, man stellt sich hin und man schaut in die Ferne und genießt das, was man da sieht. Man genießt den Blick, aber man weiß, ich bin heute am Ziel. Heute nicht mehr. Heute bleibe ich hier, heute genieße ich diesen Tag, aber man freut sich natürlich trotzdem. Und vielleicht freut man sich auch auf die nächste Gelegenheit, wo man dann unterwegs ist, auf das nächste Mal. Vielleicht, wenn man mit Freunden oder alleine eine solche Wanderung unternimmt. Und heute möchte ich euch, liebe Absolventen des biblischen Unterrichts und Sie, liebe Gemeinde, mit hineinnehmen in so einen Aussichtspunkt. Auf so einen Aussichtspunkt, wir sind heute am Ziel und wir schauen in die Ferne. Wir schauen auf ein Panorama, was Gott selber gezeichnet hat. Eines, bei dem wir das Gute sehen können, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, so heißt es an einer Stelle. Und dazu nehmen wir uns das Buch der Sprüche vor. Das Buch der Sprüche eignet sich besonders gut für ein derartiges Panorama. Einfach deswegen, weil es diese Perspektive hat, dieses das Gute, das Gott denen gegeben hat, die ihn lieben. Aber auch deswegen, weil es dieses Gute verpackt in viele kleine so Höhepunkte, so Kirchtürmchen oder sowas, die man sich anschauen kann und die man im Rahmen eines Panoramas auch mal überblicken kann. Ich nehme Sie mit hinein und lese Ihnen einige Schlüsselverse aus den Sprüchen vor, um dieses Panorama zu zeichnen. So hören wir in Sprüche 2, Vers 6, der Herr gibt Weisheit, der Herr lässt es den Seinen gelingen. Es ist spannend, dass das Buch der Sprüche mit solchen Sachen anfängt tatsächlich. Man könnte ja meinen, die geistliche Weisheit ist irgendwie was ganz weit weg, irgendwie so Ewigkeitsperspektive und naja, irgendwann wird das schon kommen sein. Interessanterweise steht da, der Herr lässt es den Seinen gelingen. Wünscht sich der ein oder andere bei der Klassenarbeit oder vielleicht bei dem Abschluss einer Ausbildung oder vielleicht auch bei Herausforderungen der Arbeit, der Herr lässt es den Seinen gelingen, steht da tatsächlich handfest. Der Herr beschirmt die Seinen. Er bewahrt den Weg seiner Heiligen, steht da. Er bewahrt ihn. Er gibt Verständnis für jeden guten Weg. Und da erinnere ich mich tatsächlich noch an mancherlei Gelegenheit, im Laufe meines Lebens, wo ich mir gewünscht habe, ich suche Verständnis für den guten Weg und tatsächlich war der dann auch das ein oder andere Mal immer da. Gott gibt Verständnis für jeden guten Weg, so heißt es in Sprüche 2, Vers 9. Da heißt es, ein Leben aus Gottesfurcht, das bringt dir ein langes Leben. Ein langes Leben steht da, das steht interessanterweise nicht nur einmal, das steht da nachher noch mehr, weil wir werden es hören, da steht, es bringt gute Jahre und Frieden. Da steht, du findest Gunst und feine Klugheit in den Augen Gottes und der Menschen. Das ist das etwas, was sich der ein oder andere wünscht, dass er Anerkennung findet, den Lohn für seine Arbeit einbringen kann. Anerkennung von Seiten des Vorgesetzten, Anerkennung von Seiten seiner Familie oder seiner nächsten Hausgenossen. Und hier steht, du findest Gunst und feine Klugheit in den Augen Gottes und der Menschen. Und es ist sind angesprochen diejenigen, die ein gottesfürchtiges Leben führen wollen, die Gott nachfolgen. Da steht, Gott fürchten und vom Bösen weichen ist Heilung für den Leib. Ich erinnere mich, vielleicht hat der eine oder andere es auch schon mal gesehen, es gibt so Zeitungsartikel, da drin steht immer, Psychosomatik führt dazu, dass tatsächlich irgendwie jemand heil wird. Also wenn man sich heil fühlt, dann führt das auch manchmal zur Heilung oder sowas in der Art. Davon redet hier diese Stelle nicht. Hier steht tatsächlich, Gott fürchten und vom Bösen weichen ist Heilung für den Leib. Es ist jetzt nicht direkt die moderne Medizin. Eine interessante Logik, die da zutage kommt, die werden wir gleich noch öfter merken. Tatsächlich ist die nächste Stelle eine ähnliche, da stolpert man drüber, wenn man das hört. Da steht in 3, Vers 9, Ehre den Herrn von deinem Gut und von den Erstlingen all deines Einkommens. Das hat man gehört also, und jetzt würde man sich sagen, ja, sonst passiert irgendwas Schlimmes. Interessanterweise steht da gar nichts davon. Da steht, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter mit Most übergehen. Wir kennen das ein bisschen und befürchten es manchmal, dass die Kirche einen herausfordert, Geld zu geben oder so. Das kennt man ja von manchen anderen Werbungen oder so auch. Weil sonst wird einem irgendwas angedroht oder so. Das ist fern davon. Was hier steht, ist eine seltsame Logik, die gar nicht passt. Ich gebe also von den Erstlingen dessen, was ich im Monat einnehme, zur Ehre Gottes. Das war damals das haben die damals verstanden. Das hieß so in etwa den Zehnten von dem, was ich sage, ich nehme und so viel ein, nehme den Zehnten davon, gib das dein, dass der Tempeldienst und die Priester versorgt sind. Das ist also weg, das Geld. Und dann steht hier, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter mit Most übergehen. Man muss dazu sagen, dass wer die Sprüche liest, das ist keine so eine vergeistigte Sache, das ist total bodenständig. Wenn da also steht, die Scheunen werden voll und die Kelter gehen mit Most über, dann glaube ich, hat er das wirklich gemeint, der das geschrieben hat. Der meinte tatsächlich jetzt nicht irgendeine ganz ferne Sache, ja, bestimmt irgendwann. Das ist eine seltsame Logik, die hier zutage kommt, wenn man etwas weggibt, wird normalerweise das, was man hat, nicht mehr. Es steht weiter da, die Lebensweisheit Gottes hat die Eigenschaft, dass sie langes Leben in ihrer rechten Hand hat. Wieder langes Leben hatten wir eben schon mal. Eine interessante Perspektive, so ein Panorama, was wir hier einfach überblicken von der Ferne. Langes Leben in ihrer rechten und in der linken Hand Reichtum und Ehre. Reichtum und Ehre wünscht man sich. Und das, was danach steht, ebenso. Sie ist ein Baum des Lebens allen, die sie ergreifen. Ein Baum des Lebens, eine Formulierung, die da öfter mal steht. Das Leben als solches, mit Quelle und allem drum und dran. Da steht, wer in dieser Lebensweise Gottes lebt, der geht sicher seinen Weg und dein Fuß stößt nirgends an. Auch eine Formulierung, wo man sich schon mal fragt, habe ich das immer erlebt? Aber eine Formulierung, die man sich wünscht. Eine Formulierung sagt, mein Fuß stößt nirgendwo an. Das heißt, der Weg, den ich mir vorgenommen habe, der funktioniert tatsächlich auch. Vielleicht habe ich die jetzt hier für euch, ihr Absolventen, bei euch stehen Schulabschlüsse an und Ausbildung und all die spannenden Dinge, die in den jungen Jahren des Lebens vor einem liegen. Wenn hier steht, dein Fuß stößt nirgends an, was heißt das? Eine spannende Perspektive, ein spannendes Panorama, wohin wir schauen von hier aus. Legst du dich, so wirst du dich nicht fürchten, sondern süß schlafen, heißt es an einer Stelle. Luther formuliert das mit dem süß schlafen sehr niedlich. Es heißt Sicherheit. Dieses Leben aus der Lebensweisheit Gottes hat einen Aspekt der Sicherheit im Buch der Sprüche, was hier gemalt wird. Die Weisheit wird dich zu Ehren bringen, wo du sie herzest, auch eine niedliche Formulierung. Sie wird dich zu Ehren bringen, ist etwas, was man sich wünscht. Besonders wenn man tatsächlich irgendwas gemacht hat, wo man sagt, da habe ich was reingesteckt, das müssten eigentlich andere sehen, da hätte ich gerne Anerkennung für, da würde ich gerne die Früchte meiner Arbeit auch sehen. Und das steht hier tatsächlich. Sie wird dich zieren mit einer prächtigen Krone, geht in dieselbe Richtung. Da steht, höre und nimm die Rede an, so werden deiner Jahre viel werden. Ich glaube, es ist das dritte Mal, dass ein langes Leben in diesen Versen hier vorkam. Bewahre deine Erziehung, denn sie erhält dein Leben, heißt es da. Da heißt es, auf Gott hören ist Leben, Heilung für den ganzen Leib. Wieder dieses Thema Heilung für den ganzen Leib. Also das wohl dann Leib und Seele gemeint, nehme ich an. Eine Quelle des Lebens. Dieses Panorama, was wir haben, hat tatsächlich auch einen spannenden Aspekt im Blick, der für junge Leute, aber auch für erwachsene Leute jederzeit spannend ist, nämlich einen sehr positiven Blick auf Partnerschaft. Da heißt es, erfreue dich an der Frau deiner Jugend, wird noch weiter ausgeführt. Da heißt es, wer eine Frau gefunden hat, hat Gutes gefunden und Wohlgefallen erlangt von dem Herrn. Da heißt es, von dem Herrn ist eine einsichtsvolle Frau, Dann gibt es noch weitere Sachen, die man vielleicht von hier aus ferner am Horizont sieht. Da steht, Weisheit hat, die Weisheit Gottes hat Rat, sie hat Hilfe und Einsicht und Stärke. Die Weisheit hat Reichtum und Ehre, stattlichen Besitz und Gerechtigkeit. Und auch hier, das ist so eine ein bodenständiges Buch. Wenn da also steht, Reichtum und Ehre, dann meint er damit nicht, naja, irgendwann in 200 Jahren erinnert sich bestimmt jemand an dich und gibt dir Reichtum und Ehre. Dann meint er das tatsächlich, dass da jemand Reichtum und Ehre hat. Wobei bei einem näheren Blick dann auffällt, das ist eigentlich mehr ein Nebenprodukt. Es ist nicht das Inhalt dieses Buches, auch wenn das, wenn es sich anfühlt, als ob das im Zentrum steht. Im Zentrum steht immer, ich lebe meinen Weg gottesfürchtig. Ich gehe Gott nach. Und das hier ist gewissermaßen ein Nebenprodukt. Ein Nebenprodukt davon, die Weisheit hat Reichtum und Ehre, stattlichen Besitz und Gerechtigkeit. Sie vererbt Besitz allen, die sie lieben, und füllt ihre Vorratskammern. Da heißt es, wer mich findet, diese Weisheit findet, der findet das Leben und wird Wohlgefallen vom Herrn erlangen. Kurz Zeit später heißt es dann darin in 16,7, wer Wohlgefallen vom Herrn erlangt, für den lässt Gott sogar seine Feinde mit ihm Frieden machen. Auch eine spannende Perspektive. Und das ist etwas, was wir von unserem Aussichtspunkt gerade anschauen. Ihr merkt, ich springe hier stark drüber und schaue mir diese Kirchtürme an. Ganz bewusst. Es ist eine außerordentlich schöne Aussicht, die Gott im Buch der Sprüche malt. Es ist eine besondere Sache, die er bereithält denen, die ihn lieben. So formuliert ist das Buch der Sprüche. Ein paar Gedanken dazu, ein paar zweite und dritte Blicke auf diese Aussicht, die zeigen Bemerkenswertes. Ich hatte von Anfang der Sprüche durchgehend so ein paar gesagt, da hieß es in 2 Vers 2, Gott gibt Hilfe. Gott ist der Geber. Es ist hier nicht eine Sache gemeint, du musst jetzt irgendwas tun und damit verdienst du dir und erwirkst dir und machst und tust, wie man das vielleicht auch manchmal gerne seinen Kindern beibringen möchte oder sowas. Naja, du musst ja lernen, damit das auch nicht funktioniert und sonst und hier aufräumen, sonst kannst du sonst nichts tun oder so, kriegst diese und jene Strafe. Hier heißt es mehr, Gott ist derjenige, der die Hilfe schafft. Sie wirkt also nicht irgendwie selber sich irgendwie aus dem, was man getan hat. Da heißt es, Gott ist der Schild. Da heißt es, Gott ist der, der behütet und beschirmt. Gott gibt diese Weisheit, die kommt auch nicht von alleine. Gott mehrt Länge der Tage und Jahre des Lebens. Das heißt, wenn das da dreimal stand vorhin, dann ist das nicht etwa eine Sache, oh, ich habe mich so arg gesund ernährt, deswegen lebe ich jetzt lange. Gott mehrt Länge der Tage und Jahre des Lebens. Kommt auch von Gott. All die Sachen kommen von Gott. Gott gibt den Frieden, der wirkt sich auch nicht von selber. Gott ebnet deine Pfade. Das hatten wir eben als eine Art, er räumt mal Hindernisse aus dem Weg. Gott füllt die Speicher mit Vorrat. Das war diese seltsame Logik, wo die Israeliten den ersten Teil von ihrem Einkommen gegeben haben, zur Ehre Gottes, und dann füllt Gott die Speicher mit Vorrat. Und was der Mensch dabei tatsächlich tut, ist beim zweiten und dritten Blick gar nicht so furchtbar viel. Was der Mensch dabei tut, ist, er hört ehrfürchtig zu, und Hören ist so ein Aktivhören eins, bei dem man sagt, ich höre und ich mache das dann auch, was ich da höre. Ein ehrfürchtiges Hören, weil ich glaube, dass Gott etwas zu sagen hat für mein Leben, etwas, was ich tatsächlich hören möchte. Der Mensch folgt nach, der hört aktiv und er bewirkt die ganzen Zusagen nicht. Eigentlich ist der Mensch so jemand, der ehrfürchtig zuhört und einfach nur diesen Weg einschlägt und sagt, ja, ich vertraue darauf, dass Gott mich in die Hand nimmt und weitergeht. Gott wirkt das Leben. Da heißt es, der Segen des Herrn, der macht reich, und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Eben hatte ich ein paar Stellen, also kam erstaunlich oft, dieses mit dem Vorratskammern füllen, die Weisheit hat stattlichen Reichtum, sie vererbt und so weiter. Und hier heißt es aber präzisierend, der Segen des Herrn, der macht reich, und eigenes Abmühen fügt neben ihm auch gar nichts hinzu. Liebe Absolventen vom biblischen Unterricht, liebe Gemeinde, ich glaube, Gott hat einfach Freude daran, den Seinen Gutes zu tun. Ich glaube, es macht ihm einfach Spaß. Ich glaube, er hat ein Leben im Blick, was geht, und das macht ihm Spaß. Und es ist spannend, dass das Buch der Sprüche das so formuliert. Unter uns sitzen einige, bei denen bei der einen oder anderen Formulierung der Gedanke kam, ja, kann man das so sagen? Deckt sich das eigentlich mit meiner Erfahrung? Deckt sich das eigentlich auch immer mit der Erfahrung derer, die ich kenne oder von denen ich in der Zeitung lese? Und die Antwort ist eine überraschende. Wir machen weiter. Gott hat nämlich tatsächlich auch das Thema Unfall und Leid und Ungerechtigkeit im Blick. Wir haben gesagt, heute ist ein Freudentag. Heute ist einer, bei dem wir diesen Abschluss des biblischen Unterrichtes feiern. Wir stellen uns auf einen Aussichtspunkt und schauen in die Gegend. Wenn man auf so einem Aussichtspunkt ist, dann übersieht man mancherlei Stolpersteine. Man übersieht manche Schattentäler oder sowas oder guckt über Industriegebiete mal wohlwollend hinweg oder die Atomreaktoren. Gott hilft denen, die niedergestreckt sind, heißt es aber im Buch der Sprüche, wenn man da doch hinschaut. Gott hilft denen, die niedergestreckt sind. Es ist in demselben Buch, wo diese Zusagen, die wir gerade gehört haben und die sich manchmal fast märchenartig anhören, ist das auch im Blick. Gott hilft denen, die niedergestreckt sind. Es heißt, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. Das ist aus Psalm 34, passt thematisch gut zu dem, was wir sagten. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Dieses Thema ist bekannt. Es ist nicht so, dass hier jemand ein Wunschdenken schreibt und gleichzeitig formuliert das doch mit dieser Art von Positivaussicht, was vor einem liegt. An einer Stelle heißt es, dein Herz eifere nicht gegen die Sünder, also sei nicht wütend auf die, die Unrechtes tun, sondern eifere lieber um die Ehrfurcht vor Gott jeden Tag. Auch das ist im Blick, dass da Ungerechtigkeit um einen ist, vielleicht auch das eigene Leben betrifft oder das von denen, die man lieb hat. Ich habe den Eindruck, dass das Buch der Sprüche so ähnlich verglichen werden kann, wie mit jemandem, der einem erklärt, wenn du schnell von A nach B willst, zum Beispiel von hier nach München oder so, mit dem Auto, dann fährst du am besten die Autobahn. Denn auf der Autobahn kannst du mit einem geeigneten Auto vorausgesetzt eine Reisegeschwindigkeit von 160 erreichen, bist schnell unterwegs, ist ziemlich sicher, macht auch meistens Spaß und bist schnell da. Stimmt das? Das stimmt. Also das deckt sich mit meiner Erfahrung und es wird hier viele geben, die sagen, ja, das stimmt tatsächlich. Und doch wissen wir alle, dass auf der Autobahn man manchmal im Stau steht, dann gibt es nicht vorwärts. Das heißt, für den gilt das nicht. Schade. Manchmal gibt es Unfälle. Vielleicht hat man ihn selber gebaut, weil man sich nicht an die Regeln gehalten hat. Es gibt auch Ungerechtigkeit. Ich werde in Mitleidenschaft gezogen, weil der neben mir ist, nicht geguckt hat. Vielleicht hat er mich gerammt. Es kann Unheil passieren. Und ich habe den Eindruck, dass der Sprücheschreiber die Sprüche geschrieben hat, wie jemand, der sagt, wenn du schnell von hier nach München willst, dann nimm besser die Autobahn. Die ist dafür gemacht, die funktioniert so. Und der Sprücheschreiber sagt, wenn du ein Leben führen willst, das funktioniert, dann nimm das Leben Gottes, das funktioniert. Und das ist rundum gedacht, weil Gott einfach Freude daran hat, dass die Menschen, die er gemacht hat, leben können. Und er hat auch tatsächlich eine Freude, dass wir hier leben können. Die Erde ist zum Bewohnen gemacht, heißt es. Und er möchte, dass das funktioniert. Natürlich ist klar, wenn man die Autobahn abreißt, funktioniert das nicht mehr, oder wenn man die Brücken kaputt macht oder sowas. Das heißt, da gibt es auch eine gewisse gesellschaftliche Komponente dran. Aber das ist nicht unser Thema heute. Heute stellen wir uns auf diesen Blick und machen diesen Fernblick, den tatsächlich das Buch der Sprüche zeichnet. Ich glaube, man kann diesen Blick, den wir gerade gezeichnet haben, zusammenfassen unter einem Oberbegriff. Ein Oberbegriff, der heißt sowas wie, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ein sehr hochklingendes Wort, das kennt man aus dem Alten und aus dem Neuen Testament, das taucht da öfter mal als so Zusammenfassung auf. Und das, was das Buch der Sprüche macht, ist zu betonen, was heißt eigentlich Leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben, so als Oberthema davon, ist aber tatsächlich auch an dem, was wir hier gelesen haben, zugrunde gelegt, denn da steht es, die Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang von dieser Weisheit. Und diese Weisheit war letztlich das, was im Buch der Sprüche immer und immer wieder zu dem Leben führt, zu Reichtum, zu Ehre und zu all dem, was wir gehört haben. Die Ehrfurcht vor Gott heißt nicht einfach nur, ich glaube, dass er irgendwo oben ist und vielleicht zuguckt. Die Ehrfurcht vor Gott heißt, ich glaube, dass er da ist. Ich glaube, er ist da und ich glaube, er ist denen, die ihn nach ihm fragen, ein Belohner. Ich glaube, dass ich tatsächlich mein Leben darauf stelle. Das heißt eigentlich Glaube. Und das ist auch das, was im Buch der Sprüche zugrunde liegt. Die Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang von all dem, was wir gerade gesehen haben, gewissermaßen die Bedingung, Und dann wirkt Gott da den Rest. Ich, hatten wir eben gesagt, ich gehe mit Gott. Vielleicht lasse ich mich an die Hand nehmen, vielleicht folge ich ihm eifrig nach. Und Gott wirkt diese ganzen Dinge wohl, weil es ihm Spaß macht. Das ist ein Ausblick auf Gottes Reich. Jesus hat gesagt, das Reich ist mitten unter euch. Darum muss man gar nicht so weit gucken. Und das ist tatsächlich auch mitten unter uns. Das hat er angefangen. Das geht bis in die Ewigkeit hinein und wird da dann vollständig erfüllt und wird auch dort so sein, dass kein Wenn und Aber mehr im Hinterkopf erscheint, wenn man diese Sachen hört. Aber heute fängt es an. Ihr Absolventen vom biblischen Unterricht, ihr habt gelernt, Sie als Gemeinde, Sie haben gehört und wissen und wir haben es heute gesungen. Jesus macht uns durch Glauben gerecht. Nicht, weil wir Tolles tun, nicht, weil wir geniale Sachen machen. Jesus macht uns durch Glauben gerecht, wurde eben auch nochmal bezeugt. Das ist der Einstiegspunkt. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Am Anfang steht Glaube, das heißt dieses ehrfürchtige Nachfolgen. Ja, da stelle ich mein Leben drauf. Man wird gerecht dadurch, das wissen wir aus dem Neuen Testament. Und dann kommt das, was wir hier in unserem Panorama haben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und ich glaube, Gott hat sich sehr viele Gedanken gemacht, was Leben heißt, was das bedeutet. Leben heißt hier leben, dafür ist es gemacht, die Erde ist nicht einfach bloß als Zwischenstadium, hoffentlich kommen sie endlich in den Himmel, eigentlich könnten sie sofort nach der Bekehrung in den Himmel. Nein, Gott hat gedacht, die Erde ist zum Bewohnen da, zum Leben da. Darum hat er sich Gedanken gemacht, wie das funktioniert. Wir kommen nochmal zurück zu dem Thema, wir stehen auf einem Aussichtspunkt, wir sind heute hier, wir sind angekommen, der biblische Unterricht ist am Ende und wir als Gemeinde stellen uns mit dazu. Ich weiß nicht, ob Sie das mal erlebt haben, Sie stehen an einem Aussichtspunkt und dann gibt es den wohlwollenden und freundlichen Wanderer, erkennbar an Hut, Funktionskleidung, geeignet großem Rucksack und keine Ahnung was und guter Laune, und der merkt, dass Sie da gestikulieren und irgendwelche Sachen machen, oh, da könnte ich auch mal. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gelernt haben. Manchmal gibt es das, dass da Leute tatsächlich wohlwollend sagen, und oh, dieser Weg ist holprig. Also da knickt man wirklich leicht um Sie mit Ihren Schuhen, da würde ich jetzt lieber einen anderen Weg gehen. Oder zu sagen, ja, der Weg, wo Sie gerade hin seid, der ist wirklich schön, aber es ist ein riesiger Umweg, dahin zu gehen. Vielleicht gehen Sie lieber woanders hin. Das ist was für jemand anders oder von woanders aus. Oder vielleicht auch, ja, hier vorne haben sie zwar ein schönes Waldstück, aber dahinter ist direkt das Industriegebiet und dann sind sie dann 2 Stunden. Also solche wohlwollenden Ratschläge gibt es und das gibt es auch im Buch der Sprüche. Wer sie gelesen hat, weiß, dass das auch nicht zu knapp da ist. Eine spannende Frage ist tatsächlich, was sind eigentlich so ein bisschen die Top 10 wohlwollenden Ratschläge, die da mitgegeben werden. Man kann sagen, die Sprüche, gerade die ersten 7 Kapitel sind für junge Leute adressiert und danach geht es an einen größeren Kreis. Und gerade in den ersten 7 Kapiteln findet man so eine Art Top 10 und man kann sich fragen, was war damals dem Autor des Sprüchebuches wichtig? Was glaubte er ist relevant für die Jugendlichen seiner Zeit? Und das allererste, was ihm relevant war und erwähnenswert war, ist bemerkenswert, ob das heute noch relevant ist, das überlasse ich Ihnen zur Entscheidung. Da heißt es in Sprüche 1,8, also ziemlich früh, höre auf deine Eltern. Mein Kind, gehorche der Erziehung deines Vaters und verlass nicht das Gebot deiner Mutter, denn solches ist ein schöner Schmuck deinem Haupt und eine Kette an deinem Hals. Es ist das von der Chronologie, die Top 1, die genannt wird. Von daher, vielleicht ist das heute noch relevant, denn die Annahme, die dahinter steht, dass die Eltern das Beste für ihre Kinder im Blick haben, wird wohl auch heute noch so sein. Das ist also eine Ermahnung an, wenn die ersten 7 Kapitel für junge Leute sind, an die jungen Leute. Das zweite, die Top 2, die damals relevant war, ist, gib dich nicht mit falschen Freunden ab. Pass auf, wer deine Freunde sind. Um genau zu sein, pass auf, wenn es falsche Freunde sind. Das ist die Nummer 2, die da drin stand. Da heißt es, Luther übersetzt das sehr lustig, das ist eine Formulierung, die in Deutschland bekannt ist, wenn dich die bösen Buben locken, so folge ihnen nicht. Das hat schon der ein oder andere gehört. Und diese bösen Buben, das sind nicht irgendwelche, die mal einen Scherz machen oder sowas oder sich mal käbbeln. Das sind welche, da gibt es Formulierungen, die lauern auf Blut, die stellen Leuten nach, sie wollen ihre Häuser mit Raub füllen. Freundschaften sind etwas sehr Wertvolles. Gerade in jungen Jahren, wenn man mal die Schule wechselt oder dergleichen, merkt man, oh Mist, die Freundschaft hat das gar nicht überlebt. Erwachsene wissen das auch, dass Freundschaften was Wertvolles sind. Und wenn man welche hat, dann pflegt man die gerne, behält man die gerne. Und wenn man dann merkt, oh, diese Freundschaft offenbart aber jetzt gerade so einen Charakter, dann ist die Ermahnung, dann tragt das Leid, beendet lieber die Freundschaft und rettet euer Leben. So ist die Aussage von dem Sprücheschreiber. Und sucht euch neue Freunde. Die Top 3, die damals genannt worden ist und die uns hier in unserem Panorama mitbestellt wird, war: Wähle deinen Ehepartner sorgfältig. Man merkt schon, es geht an junge Leute, die noch nicht verheiratet sind, an der Stelle vielleicht auch an welche, die noch heiraten wollen. Und da gibt dir das Buch der Sprüche einige Kriterien für eine gute Ehe, die wir hier nur ganz, 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 ganz kurz anreißen. Da gibt es: eine liebenswürdige Frau bringt es zu Ansehen. Es gibt lustige Formulierungen, wie ein goldener Ring im Rüssel eines Schweins. So ist eine schöne Frau, der es an Anstand fehlt. Dann gibt es die Formulierung, dass Tüchtigkeit ein wichtiges Kriterium ist. Das heißt, es gibt Ermahnungen, wie man sich seinen Ehepartner wählt. Und auch ein paar Hinweise, was denn eigentlich ein guter Ehepartner vielleicht ist. Und auch wenn das Buch der Sprüche von einem Mann geschrieben worden ist, glaube ich, dass die Kriterien, die da sind, durchaus auch von Frau an Mann angelegt werden können. Und gleichzeitig, als quasi fließender Übergang, wenn es die Wahl vom Ehepartner ist, kommt eine Warnung vor Partnern, die nicht einfach nur vielleicht falsche Charakterzüge oder ungünstige Charakterzüge mitbringen, sondern welche, die tatsächlich schädliche mitbringen, richtig schädliche. Da gibt es die Warnung vor ehebrecherischen Partnern. Zum Beispiel heißt es: Besonnenheit und Urteilsvermögen bewahren dich auch vor der fremden Frau, vor der Unbekannten, die dich mit Schmeicheleien verführen möchte. Sie verlässt den Mann, der von Jugend an ihr Freund war, und den Bund mit ihrem Gott hat sie vergessen. Der Weg zu ihrem Haus führt in den Tod, er endet im Totenreich. Das kommt tatsächlich mehrfach, so diese Formulierung. Gib Acht auf dein Leben. Das ist das, was Gott gedacht hat, wo du leben kannst und leben sollst. Und darum gib Acht darauf, dass du es nicht kaputt machst, indem du dich blenden lässt, indem du dich durch Schmeicheleien verführen lässt, hieß es hier. Für die Erwachsenen gibt es dann in den Top 10 noch weiteres. Die Warnung vor Ehebruch kommt 2-3 Mal in so längeren Abschnitten. Dann gibt es eine Warnung vor Bürgschaft. Da heißt es: Reiß dich los, bestürme deinen Nächsten, wenn du ihm versprochen hast, dass du für seine Schuld aufkommst. Merkt man, es hat irgendwie, das würde auch heute wohl noch Sinn machen, so zu handeln. Eine Warnung vor Faulheit, betrifft uns ja nicht. Eine Warnung vor Ränkeschmieden, das ist ein übler Mensch, der hat ein falsches Herz, der schmiedet böse Pläne, und wo er auftaucht, da stiftet er Streit. Nein, wollen wir nicht. Warnung davor. Eine Warnung davor, wenn man sich zankt und wenn keiner Einhalt gebietet. Eine Warnung vor Zank ohne Einhalt gibt es da. Da gibt es unter den Top 10 einiges. Und wir merken, wenn wir also sagen, biblischer Unterricht ist am Ende, wir haben diese 2 Jahre geschafft. Sie als Gemeinde haben das mitgetragen, sie haben gesehen, ja, hier findet immer was statt. Wir merken, wir stehen hier, schauen uns an, was das Buch der Sprüche zu bieten hat als Panorama, und wir merken eins. Zum einen, Gott weiß um eine ganze Menge Fallstricke, die es im Leben geben kann. Also es ist nicht irgendwie blauäugig oder mit Scheuklappen davor und sagen, nein, nein, du musst aber dies und jedes trotzdem machen, auch wenn das manchmal nicht klappt. Gott weiß um diese Fallstricke. Gott weiß, wie ein Leben, das sich wirklich lohnt, wie eins, das erfüllt ist und wie eins, das sich auch hier auf dieser Erde lohnt und in der Ewigkeit lohnt, wie das aussieht. Und er ist nicht auch noch nicht jemand, der sagt, ich weiß, wie das geht, sag es dir aber nicht, sondern der macht es auch noch selber möglich, dass du so ein Leben führen kannst. Ich glaube, der hat da einfach Spaß dran. Der macht das Spaß. Es ist ein Stück weit auch ein Sinn des Lebens zu sagen, ich möchte, dass meine Nachfolger, dass meine Menschen mich ehren, mir die Ehre geben, die mir zusteht, und leben und sich freuen und dabei Danke sagen. Jesus starb am Kreuz, damit du frei bist, in so ein Leben hineinzukommen. Schuld geht weg, du bist gerecht gesprochen, das ist das eine. Und er starb auch am Kreuz, damit du frei bist, es weise und gerecht zu leben. Ich möchte die Predigt mit 2 Aussagen schließen, mit 2 Zitaten, die dazu passen. Da heißt es, auch im Psalm 34, hatten wir eben mal ganz kurz einen Vers draus, da heißt es: Wer ist, der das Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? Dann heißt es in demselben Psalm: Schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist, wohl dem, der auf ihn traut. Liebe Absolventen vom biblischen Unterricht, liebe Gemeinde, ich schließe damit die Predigt, und die Antwort darauf liegt bei Ihnen. Die Antwort liegt bei dem, der sagt, ich bin diesen Weg schon unterwegs. Ich bin in Ehrfurcht vor Gott unterwegs, weil ich glaube, das ist wirklich gut für mein Leben. Der bestärke das. Der mache das fest. Vielleicht liest er nochmal das Buch der Sprüche. Spannend. Vielleicht ordnet er es ein in das, was er noch an anderer Stelle findet, weil das passt zusammen tatsächlich. Wer sagt, oh, das ist mir aber eigentlich eher fremd, habe ich noch nie gehört. Vielleicht ist das ein Anlass, sich zu hinterfragen, wer ist der, das Leben begehrt und gerne gute Tage hätte. Vielleicht meldest du dich dabei auch und sagst, ja, dann prüfe ich mal, ob das vielleicht tatsächlich was für mich wäre. Amen.